Wir als Marke profitieren weiterhin vom Online-Shift. Also das heißt, dass der Großteil des Marktes sich natürlich stationär anspielt, aber es mehr und mehr Kunden gibt, die eben bereit sind, ungesehen das Produkt zu kaufen, weil auch die Darstellung, der Content, den wir aufzeigen, die Bewertungen und auch wir haben einen wahnsinnig großen Word of Mouth. Das heißt, ein Kunde kauft sich einen Burner Grill und über 30% der Neukäufe werden getriggert durch eben Empfehlungen, weil du grillst, ihn dein Nachbar sieht, dass es ein Burner fragt und kauft dann eben auch.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Dr. Jens Rühle war bei uns. COO von Bernhard, dem Düsseldorfer Gasgrillhersteller. Bei bestem Frühlingswetter haben wir darüber diskutiert, ob die Deutschen wirklich so grillverrückt sind, wie man ihnen nachsagt. Jens hat aufgezeigt, wie man ein haptisches, erklärungsbedürftiges und emotional aufgeladenes Produkt online vertreiben kann. Und natürlich haben wir wieder nach vorne geschaut in die Zukunft. Wie grillen wir 2030? Welche Bedeutung werden die unterschiedlichen Marketing- und Vertriebskanäle von Showrooms bis hin zu Social Media für Bernhard haben und auf welchen Märkten wollen sie dann aktiv sein? Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Dr. Jens Rühle ist bei uns, COO von Bernhard. Hallo Jens.
Hallo Kai, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja toll, du hast auch allerbestes Wetter mitgebracht, was natürlich zum Thema passt. Bernhard, ihr beschäftigt euch mit Grillen und allem, was darum Spaß macht. Aber bevor wir zu Bernhard kommen und zu den vielen spannenden Themen, die wir uns vorgenommen haben, was sollte man denn über dich wissen, bevor wir gleich in Medias Res gehen?
Ja, was sollte man über mich wissen? Ich bin 47 Jahre alt. Ich bin jetzt seit 3 Jahren bei Bernhard dabei. Habe schon lange Handelserfahrung gesammelt. Also habe BWL studiert, dann promoviert und bin in die Beratung eingestiegen, durfte da viele internationale Kunden beraten und bin dann zu Rewe gegangen und durfte dort auch insbesondere einen Onlinehandel für Lebensmittel mit aufbauen.
Da haben wir uns ja kennengelernt.
Da haben wir uns kennengelernt, genau. Haben da viel auf euch aufbauen können, eben mit den ganzen Erfahrungen zum Markt, zu Marktgrößen und das nutzen wir auch für Bernhard. Und bin dann über eine Station bei der Schwarzgruppe, wo ich auch viel mit E-Commerce und Digitalisierung machen durfte, vor 3 Jahren eben bei Bernhard eingestiegen.
Ja, und du grillst auch besonders gerne. Oder war es Zufall, dass du bei Bernhard eingestiegen bist?
Nein, ich grill besonders gerne. Du hast gerade gesagt, die Sonne scheint. Das ist natürlich jetzt für uns hier Top-Saison. Das heißt, es geht jetzt los. Es ist März und für uns ist es High Season.
Und was kommt bei dir so persönlich auf den Grill? Ganz klassisch oder darf da auch der Fisch mit drauf?
Da muss sogar der Fisch drauf. Ich habe 3 Kinder und eine Frau, die alle nicht total fleischaffin sind oder fast gar nicht. Und dementsprechend viele Gemüse auch und auch Fisch. Und natürlich, Bernhard bringt auch Pizzaöfen raus. In letzter Zeit haben wir da auch viel Pizza gemacht.
Man hat so das Gefühl, so irgendwie gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, wo dann die Grills dann so langsam angeworfen werden. Deutschland ist so ein richtiges Grillland. Zum einen, du hast ja durchaus auch einen Scope jetzt auf andere Länder drauf. Ist das überhaupt so? Und zum anderen, was so deine Erklärung? Warum grillen ausgerechnet wir Deutschen dann so viel? Das Wetter ist ja nicht immer so schön wie jetzt.
Also Deutschland für Grillhersteller schon sehr attraktiv, einfach weil wir so groß sind und weil die Leute sehr, sehr gerne grillen und da auch bereit sind, Geld für auszugeben. Und dementsprechend ist es attraktiv. Warum grillen die Leute gerne? Es ist ein sehr emotionales Thema. Also Grillen, Essen, Rezepte ist ja auch auf Social Media eins der interessantesten Themen eigentlich, also wo die Leute am meisten klicken. Und das ist natürlich auch das, wo man sich gerne mit beschäftigt, mit Freunden im Garten zu sein, eine gute Zeit zu haben und am Grill was zu zaubern, ein bisschen Auszeit vom Alltag zu haben.
Und damit beschäftigt ihr euch bei Bernhard jetzt. Für diejenigen, die Bernhard vielleicht noch nicht kennen, das soll es ja geben. Ist es falsch, wenn ich sage, ihr seid ein Startup des Startups? Also vielleicht kennen ein paar mehr auch Springlane, ja auch ganz spannendes, auch bekanntes ehemaliges Startup, inzwischen ja auch ein etablierter Player, aber das ist ein Startup von Springlane.
Genau, also vielleicht da kurz den Bogen zu spannen. Bernhard ist aus Springlane daraus hervorgegangen. Springlane wurde 2012 gegründet, war damals ein Startup sozusagen als ein Celebrity Shopping Club, würde ich das beschreiben, wo dann auch mit viel damaligen Köchen, Star-Köchen eben auf Produkte aufmerksam gemacht worden ist, wie KitchenAid, Fissler und so weiter, um dann halt eben mit sehr guter Content-Darstellung die Produkte zu verkaufen über einen eigenen Webshop und auch über die Marktplätze dann. Und das hat man eine Zeit lang gemacht, hat dann aber auch festgestellt, dass die Eigenmarken nochmal besser laufen als dann tatsächlich die Markenprodukte. Ist dann quasi auf Springlane Eigenmarke alleinig gewechselt und hat 2018 dann Bernhard gegründet, auch mit einer großen Grillerfahrung, weil man auch andere Produkte von Konkurrenten verkauft hatte. Alles online und die Marke Bernhard, die schlug halt tatsächlich sehr, sehr gut ein. Das heißt, alle KPIs waren viel, viel besser bei Bernhard, als das bei Springlane war. Und ziemlich zügig hat dann eigentlich der Umsatz von Bernhard halt das Mutterschiff dann überholt. Und wir haben dann 2022 die Entscheidung getroffen, voll auf Bernhard zu gehen, haben 2023 die Marke Springlane auch weiter verkauft und jetzt die Firma rebrandet und sind vollkommen auf das Grillen jetzt ausgerichtet und haben eine große Transformation dementsprechend hinter uns von einer sehr eigentlich weiblich orientierten Springlane-Marke mit Küchenkleingeräten, Waffeleisen und alles, was dazugehört, zu einer doch auch tatsächlich sehr fleischlastigen Marke, die eher männlich orientiert ist und versuchen eben diese Produkte mit sehr viel Liebe zum Detail bei uns in Düsseldorf herzustellen, zu ingenieren, lassen die mit strategischen Partnern in China und in Asien halt produzieren, bringen die hier rüber, haben dann eine sehr gute Content-Darstellung, da kommt die Marke ja auch tatsächlich die Firma her und verkaufen die dann über eigene Kanäle, auch alles nur online, dann Richtung Kunde.
Super spannend. Jetzt hast du mir natürlich, so kenne ich dich dann schon mit deinen Ausführungen, dann die Frage vorweggenommen bezüglich der Zielgruppen. Man stellt sich das ja tatsächlich noch so vor, vielleicht ähnlich wie beim Autokauf, hier den Grill, da entscheidet der Mann. Zumindest beim Kauf des Grills, bei dem, was draufkommt, haben wir eben schon gehört, endet das dann teilweise. Ist das so auch?
Also unsere Kundschaft ist stark männlich orientiert. So Kernzielgruppe sind Männer zwischen 30 und 50 Jahren alt, leben häufig dort, wo auch Garten halt großgeschrieben wird, im ländlichen, stadtnahen Raum, verdienen ein bisschen mehr. Und grillen sehr gerne und beschäftigen sich sehr intensiv mit Grillherstellern und wählen uns dann eigentlich aus wegen dem guten Preis-Leistungs-Versprechen. Und gleichzeitig eben, weil wir eine super Qualität haben und die Marke so als Challenger-Marke positioniert haben, dass es eben nicht der Weber und andere Konkurrenzprodukte sind.
Naja, du hast es selber, ich habe mich gar nicht getraut, den Namen in den Mund zu legen, aber vielleicht hat ja auch der Weber dazu beigetragen, den habe ich ja als sehr, ja schon fast aggressiv hier auch in der Werbung erlebt, also sehr, sehr stark präsent dann hin zum Konsument. Vielleicht hat er auch dazu beigetragen, insgesamt den Markt größer zu machen.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist ein Weber ist natürlich auch eine tolle Firma mit einer tollen Geschichte, hat auch wahnsinnig gute Produkte, aber ist natürlich jetzt so im Massenmarkt angekommen, dass auch viele Kunden sich nach was anderem sehen. Dass man möchte eigentlich zeigen, dass man was von dem Handwerk versteht und sucht da sehr intensiv aus, vielleicht ein bisschen wie beim Autokauf, dass man auch nicht jeder will nur eine Marke fahren oder will halt was aussuchen, wo er sich mit identifiziert und dementsprechend macht es Sinn, da mehrere Marken zu haben.
Jetzt sind wir ja eigentlich kategorieübergreifend gewohnt, dass wenn wir in den Rückspiegel schauen, dass wir diese Corona-Jahre besonders beleuchten und sagen, welche Effekte hatten die denn bei euch, würde ich jetzt auch vermuten. Ihr habt da sehr stark profitiert so von dem Cocooning-Effekt. Leute waren ja zwangsläufig viel zu Hause, konnten gar nicht im Lokal dann sich das schöne Steak oder den tollen Fisch dann gegrillt hier dann bestellen, sondern mussten zwangsläufig zu Hause bleiben, haben dann bei so einem Thema gedacht, gut, okay, ich beschäftige mich intensiv damit, ich will dann mal so einen Grill, aber den kaufe ich ja jetzt auch nicht alle 2 Jahre. Also habt ihr das auch gespürt, einen enormen Peak jetzt in dieser Corona-Zeit und dann aber jetzt doch Schwierigkeiten, sag ich mal, das Niveau zu halten?
Also bei uns ist ja noch eine Besonderheit, dass wir tatsächlich erst seit 2018 dann am Markt sind. Wir hatten in der Zeit bis 2022 hatten wir ein jährliches Wachstum von 80% und eben haben innerhalb von kurzer Zeit da unseren Platz hier in Deutschland gefunden und auch in benachbarten Ausland. Aber es ist richtig, dass Corona das Ganze natürlich für die gesamte Branche stark geboostet hat, gerade in den Hoch-Corona-Zeiten. Und danach ist dann eher auch für uns dann seitwärts und ein bisschen runter halt weitergegangen, wie ihr das auch aufgezeigt habt bei euch im Report.
Du sprichst den Report an, dann müssen wir ihn natürlich auch in den Shownotes hier verlinken, den Branchenbericht hier grillen.
den wir im Dezember, glaube ich, des vergangenen Jahres dann auch rausgebracht haben. Verlinken wir, wie gesagt, in den Shownotes. Und da wird man in diesem Report ja wahrscheinlich auch noch andere Entwicklungen dann sehen. Ich könnte mir vorstellen, ihr habt davon profitiert, wie die Branche auch, dass wir ja in den vergangenen Jahren wahrscheinlich viel auch das Thema hatten, Gasgrill, haben abgelöst letztlich die Kohlegrills. Wenn ich so zurückdenke, vor 10-12 Jahren war das, glaube ich, noch viel paritätischer. Und jetzt ist es doch, glaube ich, sehr stark in Richtung Gasgrill.
Ja, wir sprechen ungefähr, ich glaube, knapp von 60% am Markt, was die Geräte angeht. Dieser Shift geht noch ein bisschen weiter, aber ist nicht mehr so stark, wie du sagst, wie vor ein paar Jahren. Wir als Marke profitieren weiterhin vom Online-Shift. Also das heißt, dass der Großteil des Marktes sich natürlich stationär anspielt, aber es mehr und mehr Kunden gibt, die eben bereit sind, ungesehen das Produkt zu kaufen, weil auch die Darstellung, der Content, den wir aufzeigen, die Bewertungen und auch wir haben einen wahnsinnig großen Word of Mouth. Das heißt, ein Kunde kauft sich einen Burner-Grill und über 30% der Neukäufe werden getriggert durch eben Empfehlungen, weil du grillst, ihn der Nachbar sieht, das ist ein Burner, fragt und kauft dann eben auch.
Das ist wirklich spannend. Also das Thema Vertrauen läuft bei euch dann überwiegend, bei so einer jungen Marke dann überwiegend über die Recommendations.
Ja, also wir glauben in erster Linie daran, wir müssen wirklich gute Produkte bauen und das Produkt muss für sich sprechen. Und das laden wir dann gleichzeitig noch auf mit einem tollen Markenbild als Challenger-Marke. Wir produzieren Content, wir haben Influencer, die für uns aktiv sind. Wir sind sehr eng mit der Community verbandelt und auch neue Produktentwicklungen stimmen wir da auch ab und haben auch tatsächlich, das ist immer was Besonderes, finde ich, unsere Marke, das Logo, es gibt Kunden, die sich das Logo tätowieren haben lassen und das zeigt diese große Leidenschaft und auch den Erfolg, den die Marke in dieser kurzen Zeit halt aufgebaut hat. Aber tatsächlich zu deiner Frage, ja, du musst dann eben aufzeigen, dass du vertrauensbildend bist, die Bewertungen auf Amazon und bei dir im Shop und das, was du sonst in Foren liest, das muss klappen. Wir haben tatsächlich zum Beispiel sehr, sehr, also ohne dass wir das moderieren, wir haben Facebook-Gruppen mit über 20.000 Mitgliedern, die sich nur über Burnout austauschen, ohne dass wir das aufgesetzt hätten. Das zeigt eben, man muss eine Marke bauen, wo die Leute Spaß dran haben, die Produkte müssen passen. Wenn man das hinbekommen hat, dann entwickelt sich da vieles von selbst.
Wenn du sagst, es gibt sogar Kunden, die sich dann das Logo hier dann auch tätowieren lassen, gibt's bestimmt auch welche, die dann sich selber dabei filmen, wie sie am Bernhard hier dann das beste Steak aller Zeiten hier dann auch grillen und das dann hochladen?
Das ist so, das wird, ja, absolut. Die Leute sind sehr stolz darauf, zu zeigen, was sie können am Grill, natürlich auch in der Küche und sonst wo, aber auch eben am Grill, was man da macht. Es wird sehr viel eigenproduzierter Content dann auch eben in den Foren und so über Social angeteilt.
Versucht ihr das noch irgendwie zu pushen, zu animieren oder läuft das ohnehin schon?
Ja, so wir reposten dann auch, ja, und animieren die Leute und feiern das dann und haben dann eben auch unsere Influencer, die das dann auch nochmal weiter forcieren, ja.
Also ihr profitiert zwangsläufig jetzt davon, weil der Online eben so stark war, von diesem Online-Shift, sage ich wahrscheinlich. Jetzt gibt's ja noch andere Entwicklungen, die vielleicht auch generell wieder positiv auf die Branche hier dann zeigen. Ich glaube, generell das Thema in der Natur sich aufhalten. Gesundheit könnte ich mir vorstellen, ist auch so ein Thema, dass man denkt, gut, grillen ist vielleicht gesünder. Also je nachdem, wenn es dann der gute Fisch ist oder manche grillen ja auch Gemüse. Vielleicht eine bessere Variante als frittieren. Aber gibt es weitere Trends oder welche Rolle spielt vielleicht Nachhaltigkeit?
Also du hast ja schon das Richtige angesprochen. Es gibt einen Trend, in der Natur zu sein. Wir sehen, dass die Leute länger grillen, dass sie auch sich länger draußen dann eben mit dem Thema Grillen beschäftigen. Früher war es dann insbesondere auf die Sommermonate beschränkt. Jetzt ist es so, dass viele dann auch tatsächlich im Winter grillen. Und sobald die ersten Sonnenstrahlen draußen sind oder sich sogar Überdachungen bauen, was ganzjährig zu machen oder natürlich auf dem Balkon. Also das ist schon ein Thema, was dann der Branche zugutekommt. Darüber hinaus ist es so, was du gesagt hast, Nachhaltigkeit spielt nicht die stärkste Rolle, würde ich sagen, aber natürlich eine Rolle. Bei uns in der Firma ist es wichtig. Wir haben zum Beispiel, also im weitesten Sinne, wir machen jetzt eco-friendly Packaging in allen unseren Produkten. Wir versuchen auch dann die Ersatzteilthematik, was ja häufig bei Baumarktgrills halt nicht so gegeben ist, dass man eine gute Versorgung da halt bekommt, dass man nachbestellen kann, auch kleinste Ersatzteile und den Grill dann länger zu nutzen. Mit Statistiken ist das immer so ein Problem. Ich habe mal gehört, dass ungefähr 6 Jahre so ein Grill hält, wenn man den gut pflegt, dann geht es natürlich noch länger. Und dementsprechend ist es ja auch ein Nachhaltigkeitsthema, dann auch sich einmal einen guten zu kaufen. Und dann profitieren wir davon, wenn wir dann noch Sachen produzieren, die man für diesen Grill dann passgenau dann dafür nutzen kann. Und das ist eben auch das, was wir machen.
Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, werden jetzt dann die ersten eurer Grills dann wieder ausgetauscht.
Das ist ja das Tolle am D2C-Modell. Das heißt, wir haben direkten Kundenkontakt. Wir haben die Kunden bei uns in den Datenbanken. Wenn sie dann zugestimmt haben, können wir die auch weiter bespielen. Da merken wir auch, dass das natürlich der direktere Bezug zum Kunden uns eine Menge bringt. Und in der Tat jetzt andere Artikel, zum Beispiel Pizzaöfen oder Feuertonnen etc. dann gekauft werden, wo wir die Kunden einfach erreichen können. Wir haben halt eben sehr, sehr viele mittlerweile bei uns in der Datenbank und natürlich dann auch Folgekäufe bei Familien und Weiterempfehlungen, was wir proaktiv nutzen.
Jetzt ist ja so ein Gasgrill vielleicht auch ein bisschen aufwendiger von der Konstruktion her, als wir es so kennen von früher, so von dem Kohlegrill. Da kam mir spontan der Gedanke, bietet ihr auch sowas an, um die Lebenszeit zu erhöhen? Könnte man ja auch so Service-Themen hinten ranpacken. Macht ihr sowas? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Kennt man ja von vielen Themen, dass man sagt, gut, ein Wartungsservice und dann kommt ja am Ende der Saison jemand und dreht den mal auf links, damit er noch ein paar Jahre länger hält?
Ja, haben wir auch, also über solche Sachen denken wir auch drüber nach, das war bisher keine Priorität. Es ist so, dass zum Teil Grillfachhändler sowas anbieten, die halt näher am Kunden sind. Wir arbeiten zum Teil auch mit Grillfachhandel zusammen, wo man uns bestellen kann, ohne dass der Grillfachhändler eine Lagerhaltung halt machen muss, kriegt eine Kommission dafür. Und dann kann der aber auch dann Service vor Ort halt erbringen. Also das ist durchaus ein interessantes Thema, ja.
Weg von diesem interessanten Thema dann zum anderen interessanten Thema, nämlich dem Wetter. Das spielt ja, denke ich, in eurer Branche jetzt auch eine ganz besondere Rolle. Wir hatten ja in einer der vergangenen Folgen hier die Patricia Gundmann von Obi da, haben wir jetzt auch schon gelernt. Natürlich ist jetzt die Weihnachtssaison. Die Sonnenstrahlen kommen heute passend. Freitag Mittag nehmen wir auf und es ist herrlichstes Frühlingswetter. Ich könnte mir vorstellen, das sind enorme Schwankungen dann, ob jetzt der Freitag, Samstag, ob der toll ist oder ob der verregnet und kalt ist. Ist das so?
Ein Punkt ist, wenn man sich einen Grill kauft und wir bieten Geräte an, so die Standgrill zwischen 600 und 1700 Euro, also schon muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das ist dann ein Kauf, den man nicht einfach so macht. Man denkt da ein bisschen drüber nach, entscheidet sich länger, vergleicht und dementsprechend sind das auch keine Produkte, die beispielsweise auf TikTok gut laufen, weil das dann eher die Spontankäufe mit Mode und so weiter sind, wo man nicht so lange drüber nachdenken muss. Also Spontankäufe sind da nicht angebracht, aber wenn das Wetter draußen so ist, wie es heute ist, dann sehen wir, dass es viel besser läuft, als wenn es regnet. Und wir hatten 2022, hatten wir ein Frühjahr, was extrem verregnet war. Und ich dachte dann auch in der Umsatzplanung, also 23 kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Aber das war dann halt doch noch so. Das heißt, es waren ja schon jetzt sehr verregnete Frühsommer. Und das merkt man dann halt tatsächlich. Und das kann man auch schwierig dann planen, wann es dann tatsächlich zuschlägt. Aber im Frühjahr, Sommer belebt das Geschäft. Und dann auch, wenn es natürlich lange draußen sonnig bleibt.
Aber ich verstehe dich jetzt schon richtig. Im Prinzip, es verschiebt sich dann vielleicht mal um ein Wochenende, weil man sagt, gut, dann kommt halt der spontane Impuls, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt wirklich, um den Kauf zu tätigen. Aber im Prinzip holt er das dann ansonsten, wenn der eine Wochenende verregnet ist oder eine Woche, dann holt man es eben an der nächsten Woche dann eben dann auch nach.
Also unser Geschäft ist total saisonal. Das bedeutet, dass im März geht es jetzt stark los. April und Mai sind extrem starke Monate. Dann Richtung Juli flacht es halt wieder was ab. Wir haben noch einen weiteren Peak dann Richtung November. Das ist dann tatsächlich ungefähr so der viertstärkste Monat. Aber wenn man einen verregneten Sommer hat und die Umsätze sich dann nicht so realisieren bis Mai zum Beispiel, was sehr stark verregnet war in den Vorjahren, dann überlegen schon manche, brauche ich jetzt noch einen Grill für dieses Jahr oder kann ich vielleicht noch auf den alten weiter grillen und warte dann einfach. Und dementsprechend ist es schon so, je verregneter es ist, desto schlechter fürs Geschäft.
Aber da hast du nochmal ein ganz spannendes Thema hier auch angebracht. Ist das auch ein Trend oder ist das nur so eine Einzelbeobachtung? Dieses Wintergrillen, das ist eigentlich immer relevanter geworden. Das Angrillen wird auch immer stärker so zelebriert. Dass sich da vielleicht auch Geschäft so ein bisschen verschiebt?
Also ich hatte ja vorhin gesagt, der Markt oder der Kunde, der grillt das ganze Jahr über. Stärker natürlich im Sommer, aber wir haben natürlich auch Käufe in den Randmonaten, die dann halt wesentlich schwächer sind, aber permanent entscheiden sich Leute dafür, Grills auch zu kaufen. Und auch im Fahrradmarkt ist es ja so, dass sich das was ausnivelliert. Diesen Trend sehen wir schon, aber es ist trotzdem noch sehr saisonal, sodass wir zum Beispiel auch einen Kundenservice, die Logistik etc. sehr stark auf diese saisonalen Höhepunkte drauf ausrichten müssen.
Wir haben gelernt, man kann das ganze Jahr über dann auch Kunden gewinnen für das Thema Grillen. Dann kommt es ja wahrscheinlich bei so einem High-Involvement-Produkt ja ganz besonders auf das Thema Erlebnis an. Und ich habe dich ja kennengelernt als jemand, der sehr stark da auch vom Kunden denkt dann, was ist denn ein Erlebnis? Was ist denn für dich ein gutes Erlebnis jetzt beim Einkauf von einem Grill?
Für uns ist es so, dadurch, dass wir den Grill tatsächlich erlebbar machen online, so gut wie es geht, dann brauchen wir eine gute Content-Ansprache. Der Grill muss ein tolles Bild haben, die Marke muss gut dargestellt sein, man muss schnell finden, was für Accessoires es gibt, was man für einen Vorteil hat, wenn man diesen Grill halt kaufen will. Und die Darstellung, die wir haben, wenn man das vergleicht mit anderen Händlern, die das online machen, da kommen wir her, wir machen das aus meiner Sicht viel, viel besser, viel ästhetischer in der Ansprache, als das andere machen. Das überzeugt tatsächlich viele. Aber man holt noch nicht alle ab. Also wir haben auch einen Showroom in Düsseldorf, merken, dass es da schon stark konvertiert. Die Leute, die da sind, fahren zum Teil, hier ist es in Düsseldorf, fahren nach Stuttgart hoch, um halt mal so einen Grill mal anzufassen, fahren dann wieder zurück, gucken sich nicht Düsseldorf an, sondern steigen wieder ins Auto und fahren zurück. Das heißt, das stationäre Erlebnis ist natürlich schon auch nicht wegzudiskutieren. Das ist wichtig. Da müssen wir, über diese Hürde müssen wir springen, dass man natürlich ein Produkt, was einigermaßen viel kostet und auch schwierig dann erstmal zum Kunden dann aufgebaut werden muss und so. Das wollen viele erstmal nochmal anfassen. Und entsprechend haben wir auch diese Grillfachhändler, die Partner von uns sind, wo man dann auch da im kleinen Showroom so einen Grill halt sehen kann. Nichtsdestotrotz, der Online-Shift funktioniert ja und mehr Leute sind bereit, das Produkt dann ungesehen zu kaufen, selbst für den Preis.
Und dann musst du viel richtig machen bei der Produktpräsentation. Das ist ein Video, Bewegtbild, dann kommt das Thema Vertrauen, Kommunizieren über Bewertungen müssen irgendwie dran, dann wahrscheinlich ausführliche Informationen. Sind es dann doch die Basics auch bei euch?
Genau, also man muss dafür sorgen, dass der Kunde einfach eine gute Erfahrung hat, dass der sich im Shop abgeholt fühlt, dass die Bewertungen passen, dass der Kundenservice halt seine Leistungen dann bringt und es rufen auch viele an, wollen noch beraten werden oder haben sonstige Fragen, wie sie was begrillen sollen und da helfen wir natürlich auch. Also diese gesamte Kundenerfahrung vom Einkauf über die Auslieferung, über den Ersatzteilservice, das muss passen. Also wir haben zum Beispiel auch optimierte Verpackungen jetzt für den Versand, dass man es über Cap-Dienstleister und Speditionen gut und möglichst ohne Schaden natürlich schicken kann und andere sind dann eher optimiert, im stationären Handel zu verkaufen.
Das beobachtet ihr auch, dass dann Kunden vielleicht während des Checkout-Prozesses dann doch nochmal eine Frage haben und dann zum Hörer greifen. Ist das noch der Kanalwechsel? Ist weiterhin auch ein Thema, was ihr auch anbieten müsst? Oder seid ihr dann gut, das ist jetzt nochmal vielleicht übergangsweise, aber wir setzen schon auf einen Chatbot, der das dann regelt?
Genau, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen KI-Chatbot auch eingeführt, der rund um die Uhr dann halt großes, breites Wissen hat. Also empfehle ich auch mal auszuprobieren, das macht echt Spaß. Und darüber einen Kundenservice, der persönlich dann zur Verfügung steht. Und gerade wenn es um Fachhandelspreise geht, überlegt man länger und möchte dementsprechend auch sicher sein, dass das ein guter Kauf ist. Man kann natürlich auch zurückgeben, aber entsprechend ist uns das wichtig, dann auch diese Fragen beantworten zu können.
In Deutschland haben wir ja immer das Gefühl, ja, der deutsche Konsument ist so besonders sensibel, der ist besonders anspruchsvoll. Ist das so? Siehst du da auch irgendwelche vielleicht internationalen Unterschiede? Kann man sagen, gut, der Deutsche ist jetzt viel anspruchsvoller als beispielsweise der Österreicher und der kauft vielleicht auch niedrigpreisiger oder höherpreisiger. Gibt es da irgendwas? Oder sagst du, gut, gegrillt, ob der Österreicher grillt oder der Deutsche, ist eigentlich auch egal. Hauptsache, ja, er grillt mit uns.
Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede pro Land. Wir sind selber in Deutschland, Österreich, auch in Schweiz, Holland aktiv mit eben auch Gasgrills, sind darüber hinaus auf Marktplätzen aktiv. Was man wissen muss, es ist nicht so einfach wie beispielsweise im Fashion-Bereich. Man holt sich ein T-Shirt und kann das in alle europäischen Länder verschicken, sondern es gibt unterschiedliche Gasdrücke pro Land und halt nochmal Regulatorik, die das weiter einschränkt. Und weil das so ist, muss man Grills für ein jeweiliges Land dann auch produzieren. Und das erhöht natürlich die Möglichkeiten, das einfach mal auszuprobieren. Ganz zu schweigen von sonst der Logistik, die dafür gebraucht ist, dann schwere Geräte da auch hinzubringen. Und deshalb muss man da schon sehr sicher sein, dass man dann die Nachfrage bekommt und das Sortiment dann auch für diesen Markt passend ist. In England zum Beispiel ist ein sehr starker Grillmarkt auch, zumindest also vom Umsatz halt her. Mal abgesehen von den Zöllen, die jetzt ein bisschen problematischer sind, ist es so, dass das Preisniveau da auch was niedriger ist. Und in Frankreich auch ein großer Grillmarkt ist auch das Thema Kohle noch weiter stärker. Und da muss man auch genau verstehen, wie sind die Unterschiede und wie spricht man auch den Kunden halt richtig an. Alleine hier in Deutschland ist es ja auch unterschiedlich pro Region, wie die Leute dann auch abgeholt werden wollen, wie sie grillen, was sie für Präferenzen haben. Und das ist schon stark im Ausland auch unterschiedlich vom Preisniveau, von der Ansprache, wie man die Marketingkanäle setzt. Muss man da sicher sein, dass man jetzt das Invest machen will.
Hört sich tatsächlich kompliziert an jetzt auch von dem Rollout. Willst du trotzdem schon hier verraten, ob ihr da weitergehen wollt, den Weg? Du hast ja gesagt, ihr habt ja auch ein paar. Österreich, Schweiz, Niederlande habe ich jetzt mitgenommen, europäische Märkte. Das ist ja so, sag ich mal, der beliebte Wachstumspfad dann über Internationalisierung.
Genau, also wir haben jetzt auch zum Beispiel einen Partner in Israel, die uns dort aktiv bespielen, so als D2C-Marke, komplett die Marken Bernhard dort aufziehen. Vielleicht vom strategischen Setting ist es so, dass wir uns die letzten 2 Jahre halt stark darauf auch konzentriert haben, jetzt erstmal eine stärkere Kosteneffizienz halt noch zu gehen. Wir haben sehr viel investiert in ein neues Lager mit einer besseren Effizienz im Lager, wir haben den Kundenservice restrukturiert, haben ein neues Shop-System und verschiedene Systeme so eingeführt und vor allen Dingen auch in neue Produkte investiert die letzten 2 Jahre und die kommen jetzt an den Markt und wir wollen weiter skalieren, sehen hier noch Potenzial in Deutschland. Aber darüber hinaus natürlich im europäischen Ausland. Das ist unser klares Ziel, dass wir ein starker europäischer Player werden. Und perspektivisch, aber das ist eher dann langfristig, ist USA der größte Grillmarkt weltweit. Aber Schritt für Schritt, das heißt, um die Frage zu beantworten, ja, wir wollen weiter ins europäische Ausland. Der Fokus jetzt aktuell für 2025 liegt daran, diese neuen Produkte rauszubringen. Und dann weiter in den bestehenden Märkten mit diesen Produkten zu wachsen.
Jetzt hattest du USA erwähnt. Da kommt jetzt wie wir alle wissen, ja auch der Weber her. Das ist ja dann sicherlich dann auch die Champions League, wenn man dort dann auch in dem Markt bestehen will. Nochmal ganz grundsätzlich gefragt, euer Preisniveau, ihr seid im Premium-Segment, ihr seid vielleicht aber auch ein bisschen höher als der Weber.
Weber bildet alle Preissegmente ab, hat tatsächlich auch Premium-Grills für mehrere 1.000 Euro und halt Einstiegsmarke, also ist der Gigant sozusagen, der alles bedient. Wir würden das so umschreiben, wir sind Fachhandelseinstieg mit wir haben 2 große Grillserien, die Fred und die Earl-Serie und bringen jetzt noch eine dritte raus. Die Fred-Serie ist so unser Brot- und Buttergeschäft als Einstieg. Das macht einen Großteil unseres Umsatzes aus und das ist dieser Fachhandelseinstieg. Und dann haben wir noch, wir bezeichnen es als Premium Entry. Und die neue Serie, die geht nochmal darüber hinaus. Das wird dann ein modularer Grill sein, der tatsächlich viele Innovationen hat und dann auch nochmal preislich ein bisschen höher angesiedelt.
Merkt ihr das auch im Moment hier, dass das die Deutschen ja so preisfokussiert sind, wie man kann schon sagen, auch im Blick in den längeren Rückspiegel wie noch nie, dass es tatsächlich schwer ist, dann auch die Preise dann auch am Markt dann auch zu realisieren? Merkt ihr das auch oder ist das Commitment dann in so ein Produkt dann so stark, dass man sagt, gut, okay, ich spare an Joghurt und an Brot und an der Butter, aber nicht am Grill?
Die Auswertung, die kenne ich nicht, das müsstest du sagen, Kai. Aber es ist schon so, dass Leute dann bereit sind, dafür zu sparen und zurückzulegen. Und gleichzeitig ist es so, dass die letzten 2 Jahre für die gesamte Branche wie in vielen Segmenten halt hart gewesen ist. Nach Corona, man hat Kapazitäten aufgebaut, man ist von einem Wachstum weiter ausgegangen. Alle bei den Grillherstellern haben diese Kapazitäten dann eben aufgebaut und die mussten halt wieder aus dem Markt halt raus. Und die Nachwehen, die spürt man schon noch.
Ja, in den tatsächlich auch schwierigen Zeiten sind ja dann die Wege hin zum Kunden so die entscheidenden und die spannenden und wie man die Kanäle dann entsprechend bespielt. Welche Rolle spielt für euch, das haben wir eben schon gestriffen mit dem Showroom und da haben wir ja gesehen, dass es werden enorme Distanzen zurückgelegt, um den Grill dann doch mal zu streichen, bevor man ihn kauft und anzufassen, anzusehen. Jetzt würde ich ja, dann müsste es doch eigentlich interessant sein, noch weitere Showrooms, damit auch der aus Leipzig, kommt er vielleicht schon nicht mehr ganz so gerne nach Düsseldorf oder aus München, wo es auch noch ein bisschen weiter ist. Ist das ein Thema für euch?
Also es ist ein Thema für uns. Wir hatten auch schon überlegt, wie wir das Thema Erlebbarkeit so schaffen. Das muss nicht immer ein Showroom sein. Das kann auch sowas wie Burnout on Tour, wo man zum Kunden halt hinkommt und bei Events dann halt ist. Aber ja, das ist ein Thema für uns. Und wir glauben auch natürlich, dass das stationäre Erlebnis oder das richtig dann einen Grill zu erleben wichtig ist, um dann auch letztendlich weiter Vertrauen auch aufzubauen und stärker nochmal in den Massenmarkt zu gehen.
Ja, auch hier dieses Punktuelle, das finde ich spannend, was Ihnen gesagt, würde ja zum Beispiel auch dafür führen, dass man bei Festivals oder Ähnlichem dann auch sich platziert. Ich hatte jetzt so die ganz blöde Idee, ob nicht so eine offene Fläche, so wie wir es ja vom Automobilbereich her kennen, so an Flughäfen, ob das nicht auch ein interessanter Touchpoint sein könnte. Man sieht so einen Grill und bekommt dann vielleicht auch so richtig Lust drauf.
Ja, also es gibt viele Ideen und man merkt auch immer wieder, wie leidenschaftlich man mit so einem Thema dann, also wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, die haben dann schon Lust, sich das anzuschauen und man kommt ins Gespräch und erfährt, wie die Leute grillen und überzeugt dann von der Marke. Das ist im Moment ein Prio-Thema, dass wir uns genau überlegen, was wollen wir jetzt machen, und hatten auch mit der Uni Köln ein Business-Projekt, wo Studenten dann auch zum Beispiel dieses Thema Events und Burnout on Tour in der Vorversion halt sich überlegt haben. Das ist ein Thema für uns, wo wir, was wir gerne perspektivisch machen wollen würden.
Dann Wege hin zum Kunden sind natürlich zunehmend digital. Bei euch jetzt mit der Springlane-Historie, ich sag mal naheliegend natürlich das Thema Social Media. Wir haben Influencer hier schon gestreift, können wir verlinken in den Shownotes. Wir hatten ja Heiko Schönbeck hier vom Milita hier, der uns dargestellt hat, dass Pinterest hier zu Kaffeemaschinen durchaus ein Thema ist. Wie blickt der auf diese Kanäle drauf? Wahrscheinlich hohe Bedeutung. Es kommt darauf an, die zu verknüpfen und möglichst viele zu spielen. TikTok hast du ja ausgeschlossen eben. So der 90-Sekünder ist dann doch noch nicht geeignet für Produkte dieser Art.
Ein Spontankauf von einem Grill für 1.700 € ist dann nicht ganz so angesagt. Wir haben viele ausprobiert, machen das auch weiterhin. Wir spielen sehr viel stark über Insta, nutzen auch YouTube und eben mit unseren Influencern auf verschiedenen Kanälen guten Content dann aufzubauen. Und diesen Word-of-Mouth-Share von über 30%, das ist ja auch eine Social-Geschichte. Grundsätzlich schauen wir uns an, wo sind die Kunden, die wir brauchen, die wir haben wollen, und über welche Kanäle erreichen wir die. Und das ist im Moment dann zum Beispiel auch, dass wir natürlich auch viel Paid machen, um neue Kunden zu bekommen, um aber auch zum Beispiel über so Mitarbeitervorteilsportale, ist auch ein guter Kanal für uns, um dann dort von guten Preis-Leistung zu überzeugen.
Wenn wir so ein bisschen jetzt leider schon wieder auf die Zielgerade einbiegend mal in die Zukunft schauen, vielleicht lass uns erstmal bei 2025 bleiben. Gibt's da so schon ganz konkrete Ziele, Maßnahmen, Ideen, die du mit uns teilen möchtest? Was wollt ihr erreicht haben, wenn wir uns dann Ende des Jahres dann hier vielleicht wieder beim ECC Roundtable dann auch treffen?
Genau, also 2025 steht bei uns im Zeichen von Launch von neuen Produkten, wo wir sehr intensiv investiert haben. Wir bringen jetzt, wie ich es vorhin angekündigt hatte, so eine neue Grillserie raus. Die ist tatsächlich aus meiner Sicht ein super innovatives Thema. Es spielt zum einen zum Thema normaler Grill, aber auch Erweiterbarkeit, dass man Richtung Outdoor-Küche gehen kann, was ein Trend ist, was wir sehen. Und die Preis-Leistung, was wir da bieten, und auch Innovationen wie die größte Infrarotzone, um dann halt richtig heiß da was zu machen, die hier in Deutschland, aber weltweit dann eigentlich zu finden ist. Das bringen wir raus. Das hat schon Red Dot Design Award gewonnen. Gleichzeitig haben wir auch Pizzaöfen, die wir jetzt auch nochmal durch ein tolles neues Produkt ergänzen. Auch der hat einen Red Dot Design Award gewonnen. Und die jetzt richtig zu launchen, das ist Aufgabe für 2025. Und dann dementsprechend in die Skalierung zu gehen, weil wir so viel auch gemacht haben, um jetzt weiter effizient, kosteneffizient skalieren zu können. Und dann jetzt ab übernächsten Jahr ist dann wieder die stärkere Internationalisierung angesagt.
Ja, da hast du schon selber nach vorne hier geschaut. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Markt an. Und mal angenommen, wir treffen uns so in 5 Jahren wieder und blicken dann so zurück. Was hat sich denn seither geändert? Die Art und Weise, wie wir grillen. Glaubst du, dass sich das grundsätzlich verändern wird, dass dann, was weiß ich, hier gesponnen KI-gesteuerte Roboter dann uns die Sachen vom Grill hier dann auch holen und bringen und auf dem Weg dahin dann noch ein frisch gezapftes Kölsch einpacken? Oder glaubst du eher, dass es jetzt nur noch so graduelle Veränderungen werden? Jetzt, wenn wir die beiden Extrempositionen nehmen, also noch ein bisschen mehr hier an Gasgrill, noch ein bisschen mehr Outdoor-Grillen?
Also es wird immer Innovationen geben. Wenn man so zurückguckt, dann ist es schon so, dass da viel zu sehen ist, sei es jetzt bessere Temperaturführung, dass man dies und jenes halt versteht und besser an dem Gerät was machen kann. Wir glauben auch stark daran, nicht zu viel Shishi, sondern das, was wirklich wichtig ist. Und wenn man grillt, ist das ja was, man macht das für andere, man steht draußen, man will es auch selber machen. Das heißt, ich glaube daran, dass ein Service-Roboter vielleicht für eine ganz kleine Minderheit was ist. Aber der Großteil will es selber machen. Da glauben wir dran. Wir haben zum Beispiel das Pizzaöfen, die drehen die Pizza selbstständig herum. Haben uns bewusst gegen entschieden, weil man halt selber dann drehen und machen muss und dadurch diese Liebe zum Grillen und zum Pizzamachen halt ausstrahlt und mit Freunden teilen kann. Und dementsprechend glaube ich, in 10 und 15 Jahren ist es immer wichtig, dann auch draußen zu sein mit Freunden und Familie und eine gute Zeit zu haben. Und weiterhin gibt es aber kleinere Innovationen, die Leute nutzen. Wir sehen aktuell, dass es diese Heißluftfritteusen, dass die auch zum Teil in einige Grills eingebaut werden. Nicht bei uns, aber das sind natürlich auch Randthemen, die dann immer mal weiter kommen oder neue Trends wie jetzt so sogenannte Planschergrills, die dann auf einer größeren Fläche dann auch die Möglichkeit geben, dann Zwiebeln und so weiter dann dazu zu bereiten und natürlich Fleisch und das sind weiter Trends wie Outdoor-Küchen und Elektro. Das wird punktuell und Schritt für Schritt weiterkommen. Aber dieses draußen zu sein und auch mit Feuer und Flamme was zu machen, da glaube ich fest dran, das werden wir auch in 15 Jahren noch sehen.
Das war ein perfektes Schlusswort, Jens. Vielen, vielen Dank für deine spannenden Insights rund um das Thema Grillen, rund um Bernhard. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt richtig Lust bekommen, hier dann auch morgen mit dem Grillen loszulegen.
Vielen Dank, mich sehr gefreut.
Das war die heutige Handelbar mit Dr. Jens Rühle, COO von Bernhard, der uns die Leidenschaft fürs Grillen nahegebracht hat, der sich intensiv mit Customer Experience und Kundenentwicklungen im Grillmarkt beschäftigt und für Bernhard die relevanten Entwicklungen aufnimmt und umsetzt. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel, einen besonders spannenden, denn es geht dann um unsere Jubiläumsfolge, die 100. Handelbar. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.